Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man auf die Autobahn auffährt, dann kann es leider passieren, wenn man nicht genug aufpasst, dass man statt der richtigen Auffahrt auf die Ausfahrt kommt und dann, wenn man falsch aufgefahren ist, als Geisterfahrer in die falsche Richtung fährt. Das merkt man erstmal nicht, wenn keine Autos entgegenkommen, aber wenn man das merkt, dann kann es schnell zu einem furchtbaren Unfall kommen, bei dem viele Menschen unter Umständen zu Schaden kommen. Wir haben das leider in den letzten Wochen immer wieder gehört, in den Mitteilungen. Ganz viele Menschen sind auf die Autobahn in die falsche Richtung aufgefahren, als Geisterfahrer ums Leben gekommen und mit ihnen viele unschuldige Menschen. Die Behörden tun viel, um solche Dinge zu vermeiden. Man ist jetzt wieder in Überlegung, wie man neue Verkehrsschilder eventuell aufstellen könnte, damit dieser furchtbare Irrtum nicht geschieht. Und ich halte das für gut und für richtig, weil jeder, der Auto fährt, der weiß, wie schnell so ein furchtbarer Irrtum geschehen kann, wenn man nicht genau aufpasst, gerade bei dieser Verkehrsdichte, bei all diesem Gewirr, das passiert. Das ist gut, dass das gemacht wird und dass man sich darum kümmert, von Seiten des Verkehrsministeriums, dass man Leute warnt, dass sie ja nicht mit ihrem Auto, wenn sie auf die Autobahn auffahren, in die falsche Richtung fahren. Und wir sind immer wieder auch als Autofahrer gehalten, immer wieder auch zu prüfen und an den Schildern zu gucken, dass wir ja auch richtig auffahren. Das, was fürs Autofahren gilt, wenn man auf die Autobahn auffährt, das gilt auch für die Lebensführung. So wie man auf der Autobahn in zwei Richtungen fahren kann, entweder in die eine, die richtige, oder in die falsche, so ist es auch bei dem Leben. Wir können unser Leben führen unter zwei unterschiedlichen Richtungen. Entweder leben wir dem Geist dieser Welt nach oder dem Geist Gottes. Wir stehen jetzt nicht draußen vor jeder Kirche, leider Schilder, die darauf hinweisen, aber Gott hat uns sein Wort geschenkt, wo uns immer wieder davor warnt, dass wir unser Leben nicht falsch fahren, dass wir nicht in die falsche Richtung fahren, damit wir nicht furchtbaren Schiffbruch am Ende erleiden. Von einem solchen Text, da wollen wir uns heute einfach nochmal neu belehren lassen, darüber wollen wir die Predigt hören, ein Text, der genau darum geht, nämlich um die beiden Richtungen, wie wir leben können. Die Richtung in das Dunkle, in die Finsternis oder Leben in die Richtung des Lebens, des Lichtes. Wir wollen hören als Predigttext 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 6. Da schreibt der Evangelist Johannes voll des Heiligen Geistes: Ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristes, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Diese sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir aber sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses wunderbare Wort von der Unterscheidung der Geister, der Unterscheidung des Geistes von dir gegenüber den widerwärtigen Geistern dieser Welt, Herr. Wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass wir das neu erkennen können, was das praktisch für unser aller Leben bedeutet. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du diese Predigt gebrauchst und das Herz eines jeden Einzelnen reden wollest, Herr, der heute hier ist und der uns jetzt auch zugeschaltet ist, der auch diese Predigt vielleicht in einiger Zeit über die CD hört, Herr. Sprich du zu jedem Einzelnen, auf dass er sich prüfen möge immer wieder neu, welchem Geist er nachfolgt. Dass das gelingen kann, Herr, dazu brauchen wir deinen Geist. So segne du selber in deinem Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Wie so häufig habe ich zu dieser Predigt drei Punkte mitgebracht. Das erste, ich möchte sprechen über den Geist Gottes. Ich möchte als zweites sprechen über den Geist des Antichristen und als drittes über die Unterscheidung dieser beiden Geister. Der erste, der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist nichts anderes als der Heilige Geist oder auch der Geist der Wahrheit oder der Geist Jesu, so wird er in der Bibel genannt. Er ist der Geist, der uns ins Licht führt. Er ist der Geist der Wahrheit, wie es hier heißt, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Heilige Geist, wahrer Gott, neben dem Vater und dem Sohn, wäre es in der christlichen Gemeinde immer wieder viel Klarheit über den Vater gibt, auch über den Sohn, gibt es ganz viel Unklarheiten über den Heiligen Geist. Das erlebe ich immer wieder. Deshalb möchte ich heute als Erstes etwas über diesen Geist Gottes sagen. Etwas sagen, wo ich immer wieder erlebe, wo es da Fragen gibt, Unklarheiten und auch Irrlehren, auch gerade in der Gemeinde, zu diesem Geist Gottes, der so wichtig ist, den wir brauchen und der uns allein recht führt. Hier zum Beispiel die irrige Anlehre, das nicht so sehr in der christlichen Gemeinde, dass es ohne diesen Geist Gottes, ohne dass ich den habe, ewiges Leben gäbe. So nach dem Motto, ich habe ja immer Treu und Redlichkeit geübt, regelmäßig die Kirchensteuer bezahlt, war ein anständiger Ehemann, habe meinem Nachbarn geholfen, als der nicht mehr Rasen mähen konnte, halt nicht, habe regelmäßig für die SOS-Kinderdörfer gespendet, halt war ein guter Vater und Großvater, halt nicht. Dann wird es doch auch mit diesem Gott klappen, nicht? Also da kann ich mich doch schon mal von meinem inneren Gerichtshof freisprechen. Nichts hilft von einem guten Leben vor dem allmächtigen Gott. Niemand kann vor Gott bestehen, wenn er den Geist Gottes nicht hat. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Der gehört nicht zu Jesus. Er wird nicht auferstehen zum Leben, sondern zum Auferstehen des Gerichtes wird ihm daher kommen. Lesen Sie es nochmal nach, Römer 8, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Kommt ein Mann zu Jesus, der Nikodemus, wenn wir mit ihm sprechen bei Nacht und er fängt dann an so zu umschwärmen, so ein bisschen dann so Komplimente zu machen, du bist ein großer Lehrer, nicht? Aber Jesus weiß genau, dass es bei dem nicht stimmt, dass er den Geist Gottes nicht hat, ein Gelehrter der Juden. Und da sagt er zu ihm, wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Das rafft er überhaupt nicht, wie neu geboren, ich bin doch einmal von meiner Frau geboren. Er macht ihm deutlich, du willst Lehrer Israels sein, du willst ein gebildeter Theologe sein und weißt nicht, worauf es im Kern ankommt. Ohne geistliche Wiedergeburt kein ewiges Leben. Sage ich am Beginn dieser Predigt, den Menschen unter uns heute, die vielleicht hier sind und nicht den Heiligen Geist haben, dann fehlt dir das Entscheidende. Nicht das anstehende Weihnachtsfest ist wichtig, nicht deine nächste Beförderung ist wichtig. Das Wichtigste deines Lebens fehlt dir. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, komme ich gleich nochmal zu, wie man das merkt, dann fehlt dir das Wichtigste. Lesen wir bei jeder Taufe nicht. Wer glaubt, ungetauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und glauben tun wir nur aus dem Heiligen Geist. Alle Menschen brauchen den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes, wenn ich den nicht in mir habe, wenn ich keine geistliche Wiedergeburt erlebt habe, dann werde ich das ewige Leben nicht sehen. Übrigens, jetzt kommen wir zu einem weiteren Missverständnis. In der gläubigen Gemeinde gibt es immer wieder das Missverständnis, das Volk der Juden bräuchte den Heiligen Geist nicht, bräuchte nicht den Geist Jesu Christi. Auch die kommen nicht zu unserem Herrn und Gott ohne Jesus. Es gibt da keinen zweiten Weg des Heils. Ja, den Juden gilt die Verheißung. Ganz klar, deshalb wird es auch nie Frieden geben mit den Arabern, weil die Araber die Juden nie besiegen können, halt nicht. Und das ist ein wunderbares und gesegnetes Volk. Aber ohne Jesus Christus, der ja Jude war, der Gott, zu dem wir beten, er war Jude, als er Mensch wurde, ohne Jesus ist auch jeder Jude verloren. Es gibt auch nicht diese Sache, dieses Missverständnis von Römer 9 bis 11, so nach dem Motto, am Ende der Zeiten mit allen Juden automatisch der Vorhang weggerissen hat, dann werden sie sich bekehren. Paulus, der Apostel Paulus, selber Jude, der sagt, ich wünschte, verflucht und verdammt zu sein, ich will mich in die Hände des Teufels begeben, wenn ich dafür mein Volk retten könnte. So sehr kämpft er für die Rettung seiner ehemaligen Glaubensgenossen. Ohne den Geist Jesus Christus, ohne Jesus, keine Wiedergeburt, keine Rettung, das ist ganz wichtig. Da gibt es ein großes Missverständnis, dass Menschen glauben, ohne das wird es gehen. Ich sage das nochmal ganz deutlich, ohne das geht es nicht. Und da sind viele Leute in Fragen, die fragen, ja, wie stelle ich denn dann fest, ob ich den Geist Gottes habe? Wie stelle ich das fest? Übrigens auch Christen. Da werden manche Leute auch angefochten immer wieder, auch manchmal in der Gemeinde, gerade Leute, die jetzt nicht ihr Wiedergeburtserlebnis fixieren können, so wie ich das zum Beispiel kann, auf Tag, Stunde und Sekunde. Ich weiß noch genau, wie ich mich begegne. 1982, im August, war ich in Österreich auf einer Freizeit. Aber es gibt Menschen, die sind reingewachsen in den Glauben. Die haben nicht so ein Wiedergeburtserlebnis. Das macht erstmal überhaupt gar nichts. Nicht? Ich sage immer, das ist wie mit der Liebe. Nicht? Die Liebe, also die kann plötzlich geschehen. Nicht so als 16-Jähriger sitzt man in der Klasse, geht die Klassentür auf, kommt die neue Schülerin rein. Nicht? Da sieht man das Mädchen, bums, mit einem Schlag verliebt, der hat noch kein Wort gesagt. Nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber Liebe kann auch wachsen. Nicht? Man kennt jemanden schon 10 Jahre und auf einmal stellt man fest, das ist ein ganz besonderer Mensch. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist das auch, denke ich, zulässig, auch die Wiedergeburt damit zu vergleichen. Aber das sage ich auch denjenigen, die nicht dieses Punktuelle haben, die manchmal auch der Zweifel haben. Ich erinnere mich an eine wunderbare Geschichte. Ich hatte eine Beerdigung zu machen in meiner alten Gemeinde im Siegerland und komme vom Friedhof runter. Da kommt eine alte, treue Schwester, die jeden Sonntag im Gottesdienst ist, immer in der Gebetsstunde, immer auch in der Bibelstunde. Ich treffe sie und sage so, ich war mit dir per Du, wie geht's dir denn? Ganz schlecht und es ist so gut, dass ich dich treffe. Ich glaube, ich bin gar nicht wiedergeboren. Dann sagt sie so all ihre Not, nicht? Ein Mütterchen von 87 Jahren halt, nicht? Und ach, und wenn ich das immer höre, ich habe nie ein Wiedergeburtserlebnis gehabt und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich dazugehöre. Das sind Sternstunden für einen Seelsorger, wenn er an Jesus Christus glaubt und weiß, dass dieser Mensch vor allem einfach nur angefochten ist für den Moment. Dann habe ich ihr gesagt, pass auf, ich stelle jetzt 3 kurze Fragen und die beantwortest du mir und dann sage ich dir, was mit dir los ist. Dann habe ich gefragt, ist Jesus Christus der Herr deiner Welt? Ist der Herr deines Lebens? Ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Sie hat gesagt, ja. Gefragt, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Hat die ja gesagt. Und dann habe ich gefragt, hast du Jesus lieb? Hat sie auch ja gesagt. Dann habe ich ihr gesagt, und jetzt pass auf, damit du es ganz genau verstehst, Jesus ist der Herr deines Lebens und du gehörst zu ihm. Sowas kannst du nicht bezeugen, wenn nicht der Heilige Geist in dir ist. Nicht? Du hast zwar nicht gemerkt, als der in dich gekommen ist, halt nicht, aber den hast du, sonst könntest du das nicht bezeugen, wenn du das von ganzem Herzen sagst. Dann habe ich richtig gemerkt, wie nicht meine Worte, sondern wie der Heilige Geist, der das nochmal neu groß gemacht hat. Und die eben wirklich traurig wirkte, dieses alte Mütterchen, die wurde auf einmal froh. Eine Woche später war ich wieder am Friedhof, da habe ich sie beerdigt. Da war sie gestorben. Aber ich war froh, dass ich ihr diese Stärkung noch mit auf den Weg geben konnte. Und das darfst du auch wissen, wenn du vielleicht in deinem Glauben manchmal angefochten bist. Du denkst, ach, ich bin gar nicht so wie der oder wie die in der Gemeinde und wenn die immer erzählen von ihrem Glauben, ich bin so klein. Stell dir diese 3 Fragen. Ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Ja oder nein? Ist Jesus Christus für, weißt du, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Ja oder nein? Und hast du Jesus Christus lieb? Wenn du diese 3 Fragen mit Ja beantworten kannst, ist alles in Ordnung, wenn du das im Herzen spürst. Allerdings, wenn du die nicht mit Ja beantworten kannst, dann bitte ich dich bitte in die Seelsorge zu gehen. Dann kann es tatsächlich sein, dass du den Heiligen Geist noch nicht hast. Auch das kann sein. Dass Leute 40, 50 Jahre den ganzen religiösen Klimbim mitmachen, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, nicht? Alle Traditionen, alle Konfessionen und alles mitziehen, aber die sind noch nicht wiedergeboren. Wir haben das ja erlebt, Pastor Huntemann, nicht? Der hatte sogar promoviert in Theologie, Studium abgelegt, nicht? Der ist erst spät, als er schon Pfarrer war, zum Glauben gekommen. Das heißt nichts, nicht irgendwelche theologische Bildung, nicht irgendwas, was man irgendwo mitgemacht hat, sondern die geistliche Wiedergeburt. Und das merke ich vor allen Dingen daran, wenn ich diese Frage mit allem Herzen beantworte, hast du Jesus Christus lieb? Und wenn du das mit Ja sagst, ist alles in Ordnung, denn das kannst du nur beantworten mit Ja, wenn du den Heiligen Geist hast. Allerdings, da dürfen wir uns auch als Christen nicht drauf ausruhen, denn der Widersacher sucht immer wieder uns wegzuziehen, wegzuziehen von Jesus. Das kann er nicht machen, wenn wir das nicht zulassen, aber wenn wir nicht uns im Glauben stärken, in Jesus und beim Herrn bleiben am Weinstock, dann kann das dem Widersacher gelingen. Es gibt die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist auch so ein Missverständnis, auch in der gläubigen Gemeinde, dass Leute glauben, ja, einmal bekehrt, immer bekehrt. Nein, Leute können abfallen und können auch, nachdem sie die Bekehrung haben, verloren sein für Zeit und Ewigkeit. Und das Schwierige ist, wenn einer einmal, so sagt die Schrift ganz deutlich, Jesus Christus erkannt hat durch den Heiligen Geist und dann abgefallen ist, der kriegt keine Chance mehr. Lesen Sie das bitte nach. In allen Evangelien Sünde gegen den Heiligen Geist. Lesen Sie es nach im Hebräerbrief halt nicht. Es gibt ein zu spät. Und wer schon einmal den Heiligen Geist hat und sich davon losgesagt hat, willentlich, dem ist nicht mehr zu helfen. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder im und am Glauben bleiben, dass wir wachsen. Der Widersacher versucht das. Nochmal, niemand kann uns extern aus der Hand Jesu reißen. Das kann der Widersacher nicht. Aber wenn wir rausspringen, wenn wir die Gabe des Heiligen Geistes für geringer achten, anderen Dingen, den Geistern dieser Welt den Vorrang geben, dann kann es auch für wiedergeborene Leute etwas geben, dass sie verloren werden. Und da muss man vorwarnen, da muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, bleibt dabei. Nicht, wenn man anfängt, nicht die Sonntagsheiligung auf einmal hinten anzustehen, wenn man nicht mehr in der Bibel liest, wenn man das Gebetsleben einschränkt, nicht, wenn man all die Dinge so runterfährt, nicht, und irgendwann das kleiner wird, der Geist gedämpft wird, nicht, und irgendwann kommt man zur Erkenntnis, ist doch gar nicht so gewesen. Das war so ein Irrtum der Jugend halt, nicht. Ich bin damals ja 10, also wie oft höre ich das, nicht? Ich bin damals 10 Jahre zur Gemeinde gegangen, ich habe damals auch eine Bekehrung bei einer Evangelisation gehabt, heute glaube ich nicht mehr dran. Das ist ganz schlimm, was der Widersacher tut, wie er Leute langsam zieht. Wir müssen das zulassen. Aber das tut der Geist des Irrtums, der dann sagt, wie bei Adam und Eva im Paradies, das stimmt doch alles gar nicht, war doch alles nur Einbildung halt, der uns wegzieht von der Wahrheit, oh ja, das gibt es eben, diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ein anderes, was ein Missverständnis über den Geist der Wahrheit, über den Heiligen Geist, dass der nicht wirklicher, wahrer Gott sei. Der Heilige Geist ist wahrer Gott. Wir feiern jeden Gottesdienst, jedes Mal geht es uniform los. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil wir einen dreieinigen Gott haben. Und ich bete ja auch immer wieder trinitarisch, lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist. Als sie getauft wurden, wurden sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft. Dieser Geist Gottes, der uns leitet, der in uns wohnt, ist der wahre Gott. Ich sage das deshalb so deutlich, ich stehe heute auf den Tag genau, 5 Jahre auf dieser Kanzel. Am 2. Dezember bin ich hier eingeführt worden, 2007. Ich weiß noch, wie in meinem Wahlkonvent ich von Leuten aus unserem Konvent dafür angeklagt wurde, dass ich im Heiligen Geist bete. Und mir gesagt wurde, in diesem Raum da drüben, der Heilige Geist sei nicht wahrer Gott, den darf man nicht anbeten. Und ich habe gedacht, hier hast du richtig theologische Arbeit zu leisten. Ich habe das dann auch in der Antwort gesagt, weil mir so vorgeworfen wurde, der bringt eine neue Lehre, das ist ein Pfingstler. Nicht? Wenn man ein Wort Heiliger Geist in den Mund nimmt, nicht, dann ist er immer so in einer evangelikalen Gemeinde, oh Pfingstler. Das habt ihr hoffentlich jetzt in 5 Jahren gemerkt, dass ich kein Pfingstler bin. Aber das ist keine neue Lehre. Das ist die alte biblische Lehre, die aber viele durch den Geist des Irrtums verblendet haben. Lest es bitte nach. Lest im Neuen Testament, lest im Alten Testament, dass wirklich wir einen dreieinigen Gott haben. Ein Wesen, aber 3 Personen. Und das ist nicht meine Lehre, sondern das haben schon die Väter des Glaubens gesagt. Heidelberger Katechismus, nicht? Frage 53. Was glaubst du vom Heiligen Geist? Kurze Antwort, der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn der eine wirkliche und ewige Gott. Oder das Glaubensbekenntnis, das werden ja alle Pfarrer, ob katholisch, orthodox, evangelisch, auf die 3 altkirchlichen Bekenntnisse ordiniert. Auf das Apostolikum, was wir jeden Sonntag predigen, das Athanasium und das Nizänum. Da heißt es im Nizänum, dass wir immer zu den hohen Feiertagen sprechen halt, nicht? In einem 3. Artikel über den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Oder im Athanasium heißt es, dies ist der rechte christliche Glaube, dass wir einen Gott in 3 Personen und 3 Personen in einer Gottheit ehren und nicht die Personen ineinander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen. Eine andere Person ist der Vater, eine andere der Sohn, eine andere der Heilige Geist. Ich glaube nicht an die Bekenntnisschriften, das nochmal ganz klar. Ich glaube nur an die Bibel, aber das, was die Bekenntnisschriften bezeugen, ist die klare Lehre der Bibel. Und das sind leider, das muss ich Ihnen sagen, Hobbytheologen, Menschen, die vom Geist des Irrtums geprägt sind, die das nicht klar und deutlich bezeugen, dass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wirklicher Gott ist, in dem, und das ist ein Geheimnis Gottes, Gott in uns wirkt und ohne den wir nicht zum lebendigen Glauben kommen. Das ist das Erste, was ich sagen wollte zu dem Geist Gottes, zu dem Geist der Wahrheit, zum Heiligen Geist. Ein Zweites, wenn wir also das Erste, das war die richtige Richtung, der Geist der Wahrheit, der Geist, der Heilige Geist, der Geist Jesu. Jetzt kommen wir zur falschen Richtung, der Geist des Antichristen, der Geist des Irrtums wird der hier genannt oder in der Bibel häufig auch der Geist der Welt. Alles, was in seinem Tun, Denken, Handeln, Jesus Christus nicht die Ehre gibt, mittelbar und unmittelbar, ist alles Geist dieser Welt, ist alles Geist des Irrtums. Wenn du in deinem Leben ausschließlich schaust auf dein Leben, dein Geld, deine Gesundheit, deine Ehe, deine Kinder, deine Arbeit, dein Hobby, dein Haus, dein Auto, dein Glück und all das, was dir vermeintlich wichtig ist und Gott irgendwo anders ist, so nachgeordnet, den du rausholst aus der Schublade, wenn es eben nicht läuft bei deinen Kindern, deinen Enkelkindern, bei deiner Gesundheit, nicht bei deinem Beruf und all diesen Dingen. Wenn du den aus der Schublade nur dazu ziehst, so nicht so im Gehilfen, so nach dem Motto, so wie so ein Reservereifen, den wir im Auto haben, den wir nur brauchen, wenn wir eine Panne haben, aber ansonsten ist er dir egal. Und nicht der ist der Herr deines Lebens, sondern du selber. Dann läufst du dem Geist dieser Welt nach. Dem Geist des Irrtums. Und Und es ist ein großer Kampf, der in dieser Welt tobt. Das habe ich zu Beginn dieser Predigt schon gesagt. Es ist der Kampf des Geistes Gottes gegen den Geist des Antichristen. Das beginnt schon im Paradies, nicht? Der Geist Gottes, Wahrheit Gottes sagt, ihr sollt nicht von diesem Baum essen. Der Geist des Antichristen sagt, passiert nichts, wenn er davon isst. Viel schöner. Und der Mensch lässt sich verführen. Das passiert bis zum heutigen Tag. Dass Gott mit seinem Wort, mit der Wahrheit steht gegen den Geist des Antichristen. Dieser Kampf tobt in dieser Welt und da ist alles andere Kindergeburtstag gegen. Der Erste, der Zweite Weltkrieg, alles was passiert ist, nämlich das ist Folge dieses Kampfes. Das sind nur Auswirkungen, das ist die Wurzel dieses Kampfes des Geistes Gottes gegen den Geist des Antichristen, des Kampfes der Wahrheit gegen den Geist der Lüge, der Kampf des Lichtes gegen die Dunkelheit. Und es gibt zwei Sorten von Menschen. Die erste Sorte von Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die haben gar keine Ahnung von diesem Kampf. Die glauben, das ist irgendeine Thematik aus Star Wars halt, nicht? Hier so wie der Krieg der Sterne sowas gemacht, wie die dunkle Seite der Macht, nicht? Die glauben, wir erzählen hier von der Kanzel Märchen. Diese Menschen, die erzählen einmal häufig gebildete Menschen, es gibt doch gar keinen Teufel. Was erzählen sie denn? Ein Gott vielleicht noch, aber ein Teufel gibt es doch gar nicht. Das ist also eine Erfindung der Kirche aus dem Mittelalter. Und so arbeitet der Geist der Lüge. Er macht die Menschen wissen oder glauben, es gibt gar keinen Teufel, es gibt nichts Schlechtes, du brauchst keine Angst zu haben, alles in Ordnung. Alle verdorbenen Dinge des Lebens, die geschehen im Heimlichen, das ist so. Also wenn bei Ihnen jemand einbricht, der Dieb, wenn der kommt nicht und ruft erst hier beim Posaunenchor St. Martini an und sagt, kommt mal bitte mit, wenn ich da einbreche, dann macht ihr mal richtig Rabatz, damit die mich hören. Nein, er kommt heimlich still und leise, damit es niemand mitkriegt, am besten ganz unbemerkt. Wenn der Ehemann seine Ehefrau betrügt, nicht, das sagt er nicht erst noch Bescheid, wenn er mit seiner Sekretärin ins Bett geht, sondern das macht er im Heimlichen, nicht? Da denkt er sich Lügen aus, warum das nicht mehr gehört werden soll, damit das ja alles tarnen kann, alles im Heimlichen halt nicht. Als vor 50 Jahren die Russen auf Kuba Raketen stationiert haben, da haben nicht der Parteichef der Russen halt an den Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Brief geschrieben, gesagt, hier, verkünde mal das deinem Volk, wir stationieren, sondern haben heimlich mit den Schiffen das gebracht. Durch Zufall wurden die dann entdeckt. Alle Verdorbenheiten des Lebens geschehen im Heimlichen. Das ist etwas, was der Widersacher immer wieder macht. Im heimlichen Stillen, mit der Lüge, es verbergen, im Dunkeln halten, nicht? Das macht der Geist des Irrtums. Es gibt doch gar keinen Teufel. Und wenn du jetzt hier sitzen lässt, wovon redet denn der Latze da vorne überhaupt wieder? Was ist denn das für ein Quatsch? Sind wir in der Märchenstunde oder was? Da meinst du eins, wenn du so denkst, du bist dem Widersacher schon richtig auf den Leim gegangen. Der macht dich glaubend, dass du der Herr deines Lebens bist. Du entscheidest alles über dich. Du musst selbstverantwortet für deine Zukunft sorgen, nicht? Du musst gucken um all die Dinge, die dir wichtig sind. Du bist der Herr deines Lebens halt und führt dich in so tausende Knechtschaften rein. Die Knechtschaft deiner Gesundheit, die Knechtschaft des Geldverdienens halt, die Knechtschaft der guten Ehe, die Knechtschaften, 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 Knechtschaften. Erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Wer dem Geist der Wahrheit nachfolgt, der ist rausgeführt aus den Knechtschaften. Der kümmert sich natürlich auch um seine Familie, auch um seine Ehe und auch um seine Gesundheit. Aber das ist nicht mehr die Nummer eins, da gibt es einen Herr drüber. Aber die Menschen, die Jesus nicht haben, die leben in den Knechtschaften dieser vergänglichen Welt. Und da kommt der Widersacher und füttert die, du musst noch mehr und mehr Geld und hab Angst darum und das könnt ihr verloren gehen und das nicht. Das sind Knechtschaften halt, nicht? Das ist ein Leben, das hier auf dieser Welt schon schlimm ist und das in der großen Katastrophe endet, nämlich im ewigen Tod. Auch da sagt der Widersacher, stimmt doch gar nicht, wird schon weitergehen. Das ist interessant, wenn man mit Leuten spricht, die nicht wiedergeboren sind, die man dann fragt, wie geht es denn weiter, wenn du tot bist? Was denkst du? Was man da von intelligenten Leuten für einen Müll hört, das ist Wahnsinn. Das wisst ihr alle, die ihr wiedergeboren seid und ihr gläubig seid, wenn ihr mit solchen Menschen spricht. Die haben keine Ahnung. Die machen sich keine Gedanken und der Widersacher, der will auch nicht, dass sie sich darüber Gedanken machen. Das ist der Geist des Irrtums. Aber wisst ihr, das Schlimme ist, dass nicht nur die Menschen, die Jesus nicht haben, von diesem Geist des Irrtums gelenkt werden. Auch wir, die wir Jesus kennen und in denen der Heilige Geist ist, wir sind immer wieder anfällig dafür, dass der Geist des Irrtums zu uns kommt. Das passiert leider immer wieder. Wir wissen, die wir wiedergeboren sind, Jesus lebt und diese Welt vergeht. Und wichtig ist nur allein der Herr. Aber unser Leben, unser Tun, Denken und Trachten gibt häufig so ein ganz, ganz anderes Zeugnis. Wir sind manchmal so wie jemand, der so eine Schmerztablette genommen hat. Der merkt zwar den Schmerz, aber unterdrückt das mit so einer Schmerztablette, nicht? Und so drücken wir auch manchmal und ganz häufig auch den Heiligen Geist weg. Nicht nur ihr, auch ich. Da weiß ich genau, was Jesus von mir will, was der Heilige Geist mir sagt. Aber der Geist dieser Welt, der ruft anderes. Bei mir wird das immer ganz deutlich, wenn es an mein Sparbuch geht, nicht? Also meine Bekehrung habe ich erlebt, aber die Bekehrung meines Portemonnaies, da tue ich mich immer noch schwer mit. Das sage ich euch ganz deutlich. Wenn ich ganz klar höre, und Olli, das musst du jetzt dahin gehen. Andere Dinge habe ich nicht so sehr ein Problem, aber gerade an dem Punkt, da hängt es für mich. Da bin ich immer wieder dem Geist dieser Welt verfallen, zu denken, das muss ich auch noch haben, nicht? Und sehe eigentlich da, und ich kriege ja jeden Tag die Post von den Missionsgesellschaften, von den bedürftigen Brüdern, die es wirklich brauchen. Und ich, der ich im Überfluss lebe, nicht, der ich so viel habe, nicht? Dann gibt man sich zufrieden, wenn man einmal die Woche was macht. Da gibt es mal was ab. Und hier ist jetzt dein Zehnten, machst einen Haken hinter, nicht? Das ist ein Problem für mich, nicht? Ich weiß, was das heißt, Geist der Welt zieht an einem. Ich kenne den Heiligen Geist, Halleluja, ich bin Gott dankbar dafür. Aber ich weiß auch darum, wie der Widersacher, dieser perverse Teufel halt nicht wieder in meinem Leben zieht. Bei mir ist es das Geld, bei jemand anderem ist es die Sexualität, bei dem anderen ist es seine Gesundheit oder was auch immer, wo er gucken kann und kann sagen, hier packe ich dich, hier ziehe ich dich. Und da binde ich dich wieder in die Knechtschaft, nicht? Da gehörst du dem Geld, da gehörst du dem Sex, da gehörst du, weiß der Kuckuck, deiner Karriere oder sonst jemand. Das ist der Herr deines Lebens. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, wieso hält er denn jetzt wieder so eine knallharte Bußpredigt, nicht? Warum denn jetzt erst Advent? Ich bin extra heute Morgen gekommen, nicht so ein bisschen Kerzen, das war so schön, nicht? Frau Gessler hat er so schön angerichtet halt, nicht? Und die Lieder, nicht? Und ist gar nicht so romantisch, jetzt wieder so was Auferweckendes. Wisst ihr, Advent ist eine Bußzeit. Nicht? Alles, was da draußen läuft, nicht? Der ganze Trubel da, nicht? Mit dem Glühweinsaufen und dem Lebkuchenessen und all dem, den Weihnachtsmärkten und sowas, hat mit Advent, dem wirklichen Advent, der Vorbereitung, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Nur länger. Advent ist eine Vorbereitungs- und Bußzeit. Vorne sitzt der Bernd Bierbaum, knallharter Lutheraner, nicht? Der hat schon gesagt, der Mensch, hier so ein bisschen lutherischer Einfluss würde euch gut tun. In lutherischen Kirchen, ich sag mal, was wirklich gut wäre, wären Paramente. Also die haben an den Kanzeln und am Altar, haben die Lutheraner immer verschiedene Farben. Und Advent hängen die immer violett ein. Das Zeichen der Buße. Genauso wie Passion. Das ist uns vollkommen abgegangen. Für uns ist Advent nur noch nicht das Freudige und man trifft sich zum Adventskaffee trinken und so. Über Buße redet kein Mensch mehr. Heute am ersten Advent rede ich über Buße. Ich rede Buße zu mir selber, für mein eigenes Leben. Olli, prüf dich nochmal ganz neu. Schau nochmal genau hin, wo du wirklich dem Geist Gottes nachgehst und wo du dem Geist der Welt nachgehst. Du als wiedergeborener Mensch. Und das sagt dir Jesus Christus durch diese Worte auch nochmal. Prüf dich nochmal ganz genau. Wo gehst du dem Geist des Herrn nach in deinem Leben? Und wo folgst du vielleicht dem Geist der Welt? Wo zieht der Widersacher dich wieder so heimlich auf seine Wege? Schau noch einmal genau hin, was in deinem Leben Geist des Irrtums und Geist der Wahrheit ist. Dazu müssen wir natürlich diese beiden Geister unterscheiden können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt. Nach dem Geist Gottes und dem Geist des Antichristen kommen wir nun zur Unterscheidung zwischen diesen beiden Geistern. Und das Wunderbare ist, dass in diesem wunderbaren Text uns zwei ganz klare Kriterien gegeben werden, wie wir das erkennen können, was Geist Gottes ist und was Geist des Widersachers ist. In der Bibel heißt es einmal, wir als Christen sind, oder mehrfach auch, wir sind versiegelt im Epheserbrief, nicht, dass Gläubigen versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und das, was sie tun und reden, eben auch dieses Siegel tragen muss. Und so wie das früher war, vor 300, 400 Jahren, wenn man einen Brief kriegte vom König, da gab es in den Fürstenhäusern auch Leute, die prüften die Siegel, ob das ja auch keine Fälschung war. Und so können wir auch gucken, ob etwas, was wir tun, handeln und machen, wirklich den Siegel des Heiligen Geistes trägt oder auch nicht. Diese Prüfkriterien gibt uns unser Predigttext an die Hand. Das gilt übrigens für alle unsere Handlungen. Alles, was du machst, kannst du selber prüfen, ob es vom Heiligen Geist ist, vom Geist der Wahrheit oder vom Widersacher, vom Geist des Irrtums. Und zwar für deine Handlung kannst du auch für jede Gemeinde, für jede Predigt, für jeden Christen kannst du sehen, ist das vom Widersacher oder ist das vom Herrn. Und das erste Kriterium, was uns unser Predigttext sagt, ist das Jesusbekenntnis. Da heißt es in den Versen 2 und 3, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jetzt kommt es. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristes, von dem ihr gehört habt. Das könnt ihr auf jede eurer Handlungen anwenden. Wenn ihr mal eine ethische Frage habt, ist das jetzt richtig oder nicht richtig, was ich tue? Könnt ihr euch immer wieder fragen, ist das, was ich jetzt tue, ein Zeugnis für Jesus Christus, ein Bekenntnis für Jesus Christus oder nicht? Wenn ja, dann ist es vom Herrn, dann tut es. Wenn nein, dann lasst es, dann ist es vom Geist des Irrtums, vom Geist des Widersachers. Egal, was es euch kostet, egal, was es euch abverlangt, dann ist es vom Widersacher. Luther hat einmal als Predigtkriterium eine einzige Sache aufgestellt. Er hat gesagt, eine gute Predigt erkennt ihr daran, dass sie Jesus treibet, dass sie Christus treibet. Genauso ist es für jede Handlung, für jede Gemeinde, für alles. Könnt ihr alles nach Beurteilung, für alles, was ihr tut, treibt es Christus? Ist es ein Bekenntnis für den Herrn, was ich tue, was ich sage, was ich unterlasse? Ist es ein Bekenntnis für den Herrn? Und wenn es nein ist, wenn es dem Bekenntnis des Herrn abträglich ist, wenn man daran nicht mein Siegel erkennen kann, dann lasse ich es bleiben. Da kann ich jede Handlung dran beurteilen und dann auch bei jedem Menschen sehen, zu sehen, ist das vom Herrn oder nicht vom Herrn, dass es Christus bekennt. Das ist ganz wichtig. Da könnt ihr euch mal fragen, auch in eurem Umfeld, ich mich auch, nochmal, ich stelle mich als allererstes drunter. Nicht nur mit unserem Mund, sondern auch mit unseren Taten. Sehen uns Menschen das an, dass wir das Siegel des Heiligen Geistes tragen? Bekennen wir mit dem, was wir tun, Jesus Christus? Bekennen wir mit unserem Mund? Das ist das erste Kriterium. Daran solltet ihr den Geist Gottes erkennen. Und das ist wichtig, dass wir es nicht nur an andere Leute anlegen. Da sind wir ja schnell dabei und sagen, ah, der gehört nicht dazu und der auch nicht. Halt nicht bei dem bin ich, aber ich denke so, oder? Sondern bei uns selber. Und da sind wir vor allem diejenigen, die es am besten erkennen, weil der Heilige Geist in uns arbeitet. Also ist es vom Geist Gottes, dann bekennt das, was wir tun, reden, Jesus Christus. Das ist das erste Kriterium, was wichtig ist für den Geist Gottes. Das zweite Kriterium ist die Rückbindung an die Schrift. Das erste steht ganz deutlich hier drin. Das zweite, da muss man ein bisschen tiefer in unseren Predigttext eintauchen. Da heißt es in den Versen 5 bis 6 zur Rückbindung, diese sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Nicht, dass die Weisheit der Welt, das ist eine andere Weisheit, wie wir sie haben. Die Weisheit der Welt ist Irrtum, könnt ihr nachlesen im Korintherbrief. Das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die in der Welt sind. Jetzt kommt es aber. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht, sagt hier der Evangelist Johannes. Was heißt denn uns? Der hört uns. Also wer den Geist Gottes hat, der hört uns. Nun, hier kann niemand anderes gemeint sein, als diejenigen, die die Bibel geschrieben haben. Im Heiligen Geist, der Evangelist Johannes, der Evangelist Markus, Lukas, Paulus. Wer diese hört, der hört auch auf den Geist Gottes. Glaubt mir, wenn ihr dieses Buch nicht lest, dann seid ihr ganz weit weg vom Geist Gottes. Dann hat der Widersacher leichtes Spiel. Dann kann er euch immer wieder ziehen mit all seinen verdorbenen Lügen. Dann glaubt ihr nämlich dem, dann glaubt ihr dem nicht. Es ist erschreckend, das sage ich auch nach 5 Jahren, Entschuldigung, wenn ich euch da hart rannehmen muss, wie viel Bibelunkenntnis auch in unserer Gemeinde noch herrscht. Wir begegnen das immer wieder, auch bei wiedergeborenen Leuten. Aber da sehe ich, wie schwach die aufgestellt sind. Nochmal, ich wiederhole es hier immer und immer wieder. Das ist die Grundration. Ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament. Jeden Tag. Ihr müsst im Wort gegründet sein. Wer auf das Wort hört, wer uns hört, die Zeugen von Jesus Christus, und das ist hierin, der wirklich ist gegründet in der Wahrheit. Denn wie willst du die Wahrheit kennen, wenn du nicht in der Wahrheit liest? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selber ist das Wort, haben wir eben noch gehört in der zweiten Lesung des Evangeliums. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch darin gründet und dass ihr nur darin gegründet seid. Und nur wenn ihr das letztlich auch wisst, was in der Schrift steht, nur dann könnt ihr auch die Geister dieser Welt prüfen. Wer die Schrift nicht kennt, der kann die Menschen gar nicht prüfen, ist das schriftgemäß und ist das von Gott und ist das selber Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr darin lest. Deshalb auch als Hausaufgabe nochmal für euch mitgeben. Lest in der nächsten Woche, in dieser Woche nach dem ersten Advent, die kriegt jetzt jede Woche eine Hausaufgabe im Advent, lest die Johannesbriefe. Lest die Johannesbriefe, da werdet ihr gerade diese Dualität von Licht und Finsternis immer wieder sehen. Lest die 3 Johannesbriefe, lest sie bitte, damit Gott euch segnen kann. Wer uns hört, der erkennt Gott und der ist auch von Gott. Aber wer nicht mehr auf das Zeugnis der Schrift hört, der wird von Gott immer weiter weggezogen und kommt immer weiter in den Bereich des Geistes dieser Welt, des Geistes des Irrtums hinein. Und das möchte Gott nicht. Ich kann nur sagen, mich hat dieser Text Anfang dieser Woche, denn ich habe Anfang der Woche angefangen, noch einmal mit den Johannesbriefen, unglaublich aufgewühlt und hat mir noch einmal gezeigt, wie ich mich zu prüfen habe. Ich bin nur jemand, der vom Berufs her viel in der Bibel liest. Aber es hat mir nochmal deutlich auch gemacht, dass ich noch stärker mich rückbinden muss. Und hat mir nochmal gezeigt, wie stark ich auch mit meinem Denken verhaftet bin, immer wieder im Geist des Irrtums, im Geist dieser Welt. Und dass ich mich immer wieder gründen und betten muss im Geist Gottes, im Geist der Wahrheit, der uns entgegentritt, eben in der Schrift. Und daran können wir auch alles prüfen, wenn dann zum Beispiel andere Geister auf uns zukommen. Auch das gibt es in der christlichen Welt, hier heißt es ja nicht, es sind viele Geister in die Welt gekommen halt. Und viele sagen auch nicht, ich bin Jesus, ich mache dieses und jenes. Wir wollen Prophetien, die den Einzelmenschen gegeben hat, auch heute nicht ablehnen, aber wir wollen sie immer Schrift prüfen. Das ist ganz wichtig. Wenn jemand von euch mal einen Traum geschenkt bekommt oder wenn einem jemand anders eine Weissagung sagt oder sowas, dann ist das gut, aber prüft es immer an der Schrift. Wenn Gott durch einen anderen Menschen euch was sagt oder wenn er euch selber im Traum was gibt, dann wird er es immer an der Schrift verifizieren und ihr werdet dort die Bewahrheitung finden. Deshalb ist die Rückbindung an die Schrift ganz wichtig. Das sind die beiden Dinge, an denen wir den Geist Gottes erkennen. Erstens das Bekenntnis von Jesus und zweitens, dass in der Rückbindung an die Schrift das bestätigt wird. Das ist ganz wichtig. Diese beiden Dinge nehmt mit zur Unterscheidung der Geister. Dieser beiden Geister, die die ganze Welt beherrschen und auch unser Leben beherrschen. Den Geist dieser Welt und den Geist unseres Herrn Jesus Christus. Und möge der Herr es selber schenken, dass ihr immer wieder geführt werdet auf dem Geist der Wahrheit zu unserem Herrn Jesus Christus hin. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.